Was wir mit Entwicklungsländern meinen, sind die Länder des globalen Südens. Also es ist ein sehr, sehr allgemeiner Begriff, der aber praktisch eine Gemeinsamkeit darin hat, dass es nach wie vor einen massiven Unterschied in der ökonomischen Stärke der Länder gibt, also konkret im Pro-Kopf-Einkommen. Insofern meinen wir mit den Ländern des globalen Südens eben so unterschiedliche Länder wie zum Beispiel Tansania in Afrika oder eben China in Asien, die im Verhältnis zu Ländern wie Frankreich oder den USA nach wie vor ökonomisch sehr viel schwächer gestellt sind.
Viele dieser wirtschaftlich armen Länder waren und sind von der Finanzkrise betroffen. Dass es aber überhaupt zur Krise kommen konnte, ist für die Autoren eine Folge konkreter politischer Entscheidungen. Ein entscheidender Wendepunkt, die Reform des Internationalen Währungssystems 1973 und die Aufhebung der festen Wechselkurse.
Damit brach praktisch das Bretton Woods-System und auch parallel dazu in den folgenden Jahren ein System einer sehr starken Kontrolle der Finanzmärkte und einer sehr starken, auf einer nationalen Ebene, einer sehr starken Einhegung und Regulierung der Finanzmärkte, brach da Stück für Stück weg, wurde durch eine neue Wirtschaftstheorie, durch eine neue Ideologie, die wir dann inzwischen als Neoliberalismus alle kennen, sehr stark verändert, hin zu einer ganz starken Deregulierung, einer ganz starken Internationalisierung der Finanzmärkte. Und das bedeutet konkret, dass Kapitalverkehrskontrollen zum Beispiel abgebaut wurden, durch die Länder einen stärkeren Zugriff darauf haben, wie Gelder und wie Finanzströme in ihre Länder ein- und ausfließen. Was damit de facto auf einer globalen Ebene, vor allem im globalen Norden passiert ist, ist, dass die Finanzmärkte, die davor praktisch eine Dienstleistungsfunktion für die Realwirtschaft hatten, sich seit den 70ern zu einem viel, viel stärkeren Machtfaktor entwickelt haben, so dass heute die Realwirtschaft viel eher von, wenn man es in einem symbolischen Bild denkt, viel eher den Finanzmärkten hinterherläuft, als dass die Finanzmärkte die Realwirtschaft bedienen würden.
Die Finanzmärkte als neue Gewalt im Rechtssystem. Die Autoren bezeichnen diesen gesellschaftlichen Prozess als die Entstehung eines neuen kapitalistischen Systems, des Finanzmarktkapitalismus. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Kontrolle des Finanzsektors von politischer Seite immer schwieriger wird.
Die Finanzmärkte sind sehr viel mächtiger geworden, sind sehr viel unkontrollierter geworden und durch neue Logiken, die sich da durchgesetzt haben und neue Dynamiken, sind sie auch sehr viel instabiler geworden, weil in den Finanzmärkten es viel weniger als noch in den 70ern und 60ern darum geht, langfristige Investitionen zu tätigen in realwirtschaftliche Prozesse, also ganz konkret in Fabriken zum Beispiel, und viel mehr es um spekulative Finanztransaktionen geht, die in sehr kurzer Zeit zu sehr hohen Gewinnen führen können, die aber auch, wie jetzt die Krise gezeigt hat, riesige Blasen bilden können, wie zum Beispiel auf dem amerikanischen Immobilienmarkt. Und diese riesigen Blasen können, wenn sie platzen, das ganze Weltwirtschaftssystem enorm in Bedrängnis oder an den Rand des Zusammenbruchs bringen.
Die Lehre aus der aktuellen Krise unter Stabilitätsgesichtspunkten gleicht der Finanzmarktkapitalismus einem Kartenhaus. Egal an welcher Stelle man rührt, es muss irgendwann einstürzen. Doch warum sind von diesem Einsturz auch diejenigen Länder betroffen, die sich gar nicht am Aufblasen der spekulativen Blase beteiligt haben? In keinem der Länder des globalen Südens brachen Banken zusammen. Der Grund? Ihre finanziellen Ressourcen waren zu gering, um im internationalen Finanzcasino mitzuzocken.
Trotzdem sind sie ganz massiv von der Krise betroffen worden, weil sie alle in unterschiedlichem Maße, aber trotzdem alle eben in die Weltwirtschaft integriert sind und insofern alle über zwei Wege sehr anfällig sind gegen Krisen, nämlich zum einen über die Finanzströme, die auch in Ländern mit einer sehr starken Binnenorientierung in der Wirtschaft, wie in einer sehr starken Binnenkontrolle in der Wirtschaft, wie in China, auch da sind internationale Finanzströme von einer hohen Bedeutung. Insofern sind Portfolioinvestitionen, also Investitionen in Wertpapiere, auf globaler Ebene massiv zurückgegangen. Da haben sehr viele Investoren ihre Gelder zurückgezogen aus Entwicklungsländern und damit haben da Gelder gefehlt. Weiterhin sind Direktinvestitionen massiv zurückgegangen. Und schließlich, was vor allem für ganz arme Länder jetzt eine größere Rolle spielt, also für Länder wie zum Beispiel Haiti oder Mexiko, sind die Rücküberweisungen massiv zurückgegangen. Das heißt, Überweisungen, die Migranten aus diesen Ländern von Ländern wie den USA, also von Ländern des globalen Nordens, tätigen, um ihre Familien im Süden zu unterstützen. Also diese klassische Bewegung von Mexikanerinnen und Mexikanern, die oft als Illegale nach Nordamerika gehen, um da Geld für ihre Familien zu verdienen, das fängt normalerweise Krisen auch auf, wenn jetzt eine Krise in Mexiko ist. In dem Moment, wo aber eine globale Krise und vor allem eine Krise im Norden stattfindet, sind diese Rücküberweisungen natürlich ganz doll mit betroffen, weil die oft in sehr prekären Verhältnissen arbeiten, Migranten mit die ersten sind, die entlassen wurden. Das heißt, auch das ist ein Weg, über den die Länder des globalen Südens massiv getroffen wurden, vor allem jetzt eben so Länder wie Haiti oder auch Länder in Afrika, die stark davon abhängig sind, dass es diese Rücküberweisungen gibt. Das ist praktisch die Finanzseite, über die Entwicklungsländer und Schwellenländer betroffen sind. Zugleich, und einige Länder noch sehr viel stärker, spielen auch die realwirtschaftlichen Prozesse eine massive Rolle, denn im Laufe der Krise ist die Realwirtschaft massiv zurückgegangen, ist zum Beispiel der globale Welthandel massiv eingebrochen, um 2009 um 13%. Und der ist eingebrochen, weil die Nachfrage ganz enorm nachgelassen hat. Und das trifft natürlich ganz stark Länder wie zum Beispiel China, die ihr Entwicklungsmodell sehr auf Exporten von, im Falle von China, sehr vielen technologischen Produkten, also Computer, Kleintechnologie, aber auch Spielzeug gründen, die wurden von dem Rückgang in der Nachfrage im globalen Norden ganz stark getroffen.
Die Folgen dieser Verkettung, weniger Geld fließt in die heimische Wirtschaft, Armut und Arbeitslosigkeit nehmen zu. Wenn noch gearbeitet wird, dann größtenteils in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Viele Familien nehmen ihre Kinder von der Schule. Die Hoffnung, dass durch die Schuldenkrise in Europa viel Kapital freigesetzt würde, um aus dem reichen Norden in den armen Süden fließen zu können und dort für einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung zu sorgen, teilt Ernst nicht.
Denn einerseits hat ja gerade die Krise gezeigt, wie produktiv, aber im gleichen oder schon im nächsten Atemzug, wie zerstörerisch dieses vagabundierende Finanzkapital sein kann, eben in Form der USA. Und sie hat auch gezeigt, dass die Orte zur Investition, die sich dann die Kapitalgeber suchen, nicht unbedingt die sind, die die Entwicklung eines Landes auf Dauer voranbringen. Also da würde ich sehr davor warnen, jetzt in eine Euphorie zu verfallen, weil sehr starke Investitionen zum Beispiel in Brasilien stattfinden. Das kann sich sehr schnell umkehren und da ist ein enormes Risiko drin, vor allem wenn diese Ströme nicht sehr stark reguliert werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn die Euro-Krise sich wirklich auswachsen sollte zu einer wirtschaftlichen Krise, dann würde in Europa die Nachfrage zurückgehen. Und es ist nach wie vor so, dass ein sehr großer Teil der Schwellen- und Entwicklungsländer auch von der Nachfrage in Europa abhängig sind oder zu einem Teil ökonomisch abhängig sind. Die würden dadurch sehr getroffen werden.
Was also tun, um auch den Entwicklungsländern auf lange Sicht zu helfen? Für die Autoren der REACH-Studie hat eine Forderung Priorität, die grundlegende Reform des Finanzsektors.
Worum es eigentlich geht, wäre, den globalen Finanzsektor massiv zu schrumpfen. Und da wird es notwendigerweise, weil es an vielen Ländern, zum Beispiel in England und USA, bereits sehr mächtiger Sektor ist und sehr wichtig, ökonomisch auch wichtiger Sektor ist, wird es enorme Widerstände geben, was man in den letzten Jahren auch schon gesehen hat. Trotzdem ist es absolut notwendig und konkrete Instrumente, um ihn zu schrumpfen, wären eine Rücknahme von einem ganz großen Teil der Deregulierung und Liberalisierung auf diesem Markt, die stattgefunden haben. Da können wir jetzt eine lange Latte von Instrumenten aufzählen, die hier notwendig sind. Konkrete Instrumente könnte auf jeden Fall oder muss auf jeden Fall sowas sein wie die Finanztransaktionssteuer, die inzwischen ja sogar von unserer Kanzlerin gefordert wird, nachdem da über Jahrzehnte aus dieser Ecke niemand was davon wissen, von solchen Forderungen wissen wollte. Gleichzeitig müssten die Aufsichtsbehörden ganz stark gestärkt werden, um dem Finanzmarktsektor überhaupt erst entgegensetzen zu kommen, um überhaupt neue Instrumente, die da sehr schnell produziert werden, rechtzeitig kontrollieren, regulieren und einschätzen zu können. Also das wären so sehr konkrete Forderungen. Auf einer breiteren Ebene würde es wirklich darum gehen, Stärkung der Aufsichtsbehörden, sowohl juristisch, also einfach ihre Rechte, aber auch personell und Einsatz von Instrumenten wie zum Beispiel der Finanztransaktionssteuer, die Spekulation ganz konkret entgegenwirken, weil sie die Spekulation mit sehr geringen Preisunterschieden unattraktiv machen und dadurch zu solchen Überschlags- und Überschwungsmomenten, wie sie auch in der Subprime-Crisis eine ordentliche Rolle gespielt haben, solchen Momenten würden sie entgegenwirken.